Good News for Bad Moms.
Ihr seid nicht alleine.
Mit dem Kind sowieso nie wieder.
Wir sprechen euch aus der Seele.
Aus der russischen Seele.
Und belarussischen Seele. Und aus dem Muttermund.
Muttermund tut Wahrheit kund.
Это что же такое, ни минуты покоя, суета, толкотня, беготня. И мечусь я в испуге в этом замкнутом круге, я устал, пощадите меня.
Одну минуту, последнее предложение.
Bitte Türschließen. Von der anderen Seite.
Bitte, eine Minute.
Закрой дверь к себе, чтобы Алекс не мешал.
Das nehmen wir auch rein.
Hallo aus Griechenland. Bei mir schlafen noch alle, deswegen bin ich ein bisschen leise. Es ist so wunderschön. Die Sonne scheint und das Meer macht so und abends machen dann die Grillen oder wie heißen diese Insekten so. Mir geht's schon so viel besser, nur weil ich hier bin. Ich glaube, ich habe das auch echt gebraucht nach diesen ganzen OPs und Arbeitsstress und es ist wirklich der Himmel. Ich verstehe, warum die Griechen die Welt erfunden haben. Haben sie doch, oder? Oder waren das die Ägypter? Wenn du einen Griechen fragst, dann würde er behaupten, sie waren das. Jedenfalls, ich kann jedem nur empfehlen, jetzt, solange es noch geht, nach Griechenland zu fliegen. Auch wenn ich eigentlich gegen Fliegen überhaupt und gegen Fliegen zu Corona-Zeiten bin, das ist die beste Umweltsünde, die es gibt. Reisen, dahin reisen, wo es mehr gibt und freundliche Menschen, die auf uns Deutsche warten, die Reiseweltmeister, die die ganze Welt eigentlich mit ihrem Geld versorgen. Und dieses Jahr sind die ganzen Griechen, nicht nur Griechen, sondern der komplette Mittelmeerraum und alle anderen Regionen mussten ja auf Tourismus verzichten und die Inhaber der 20 Restaurants an der Uferpromenade gucken uns erwartungsvoll an, wo wir denn heute Abend essen werden. Oh mein Gott, irgendwie hat man schlechtes Gewissen, aber irgendwie denkt man auch, man würde was Gutes tun. Jedenfalls, ich schick dir ganz viel Wärme. Also gestern waren wir am Strand und es gibt wenig Leute hier. Und die einzigen Leute, die es hier gibt, sind die Briten. Die haben so eine lange Griechenland-Reisetradition, glaube ich. Und rate mal, die Russen. Die Russen sind überall. Ich glaube, die Russen haben jetzt die Deutschen als Reiseweltmeister abgelöst. Jedenfalls eine russische Familie, normal. Mutter kümmert sich um 3 Kinder, Vater tut nichts. Ein Junge, der ungefähr im Rubens-Alter ist, spielt mit Ruben, nicht wirklich, aber vom Distanz her machen sie die Sachen nach. Einer schmeißt Steine, der andere schmeißt Steine. Einer geht ins Wasser, der andere geht ins Wasser. Auf einmal geht der Junge zu seiner Mutter, die gerade auf der Liege liegt und Buch liest, zieht der Bikini runter und fängt an ihrer Brust zu saugen. Und das sieht so absurd aus, weil dieser Junge gerade noch gesprochen hat. Jedenfalls Ruben macht genau das Gleiche, nimmt meine Brust raus, als wäre es eine Dose Coca-Cola, nach dem Motto, ist mir ja was entgangen, da ist ja vielleicht noch was drin. Aber da ist mir eingefallen, die Russinnen, die geben doch ihren Kindern die Brust, bis sie von zu Hause ausziehen, oder? Viel länger als hier. Also meine russische Freundin haben teilweise ihre Kinder, bis sie 3 waren, gestillt. Oder?
Ja, dass die Russen die Deutschen bei der Weltmeisterschaft in fremde Ländern reisen überholt haben, das habe ich bereits vor 3 Jahren gemerkt. Da war ich in der Türkei mit meinem damals 3-jährigen Sohn. Und diese kulturellen Unterschiede bei der Erziehung, die fallen ja im Urlaub irgendwie besonders auf, wo viele Nationen aufeinander kommen. Ja, und wie gesagt, die Russen waren auf jeden Fall in Überzahl auf dem Spielplatz oder bei der Kinderdisco. Aber die Kinder aus verschiedenen Nationalitäten, die haben sich super verstanden. Aram Samsam oder Chichua Chichua, das klingt genauso gut auf Russisch wie auf Deutsch und auf Englisch und auf Türkisch. Das waren eher die Eltern, die etwas skeptisch sich gegenüber waren. Und nicht so gut miteinander konnten. die Deutschen machten immer so vorwurfsvolle Blicke in Richtung russische Familien, die dann schon beim Frühstück das Tablet auf dem Tisch hatten. Also kommt so ein russisches Pärchen mit zwei Kindern, die Eltern packen als erstes Tablet auf den Tisch, die Kinder schauen, die Eltern gehen schon mal zum Buffet und holen sich die Leckereien. Ja? Und die Deutschen am Nachbartisch gucken so, hä? Darf man das auch so machen? Und dann das Gegenteil war, wo die russischen Eltern so komisch auf die deutschen Eltern geguckt haben, war beim Spielplatz, als die deutschen Mütter dann geraucht haben vor ihren Kindern. Das konnten die Russen gar nicht verstehen. Aber klar, die wissen ja auch nicht um den Preisunterschied für Zigaretten in der Türkei und in Deutschland. Was hast du denn gegen Stillen? Ich habe ja beim zweiten Kind auch fast 2 Jahre lang gestillt. Ja, das wurde dann am Ende tatsächlich komisch, als er anfing zu sprechen. Mama, dein Shishu. Dann haben wir auch irgendwann aufgehört. Aber soll doch jede Mutter machen, wie sie das möchte. Es ist gesund, aber es ist auch kein Muss. Viele Französinnen stillen ja gar nicht, zum Beispiel die ich kenne. Ist ja auch unpraktisch, wenn man nach 3 Monaten wieder arbeiten gehen muss. Macht auch die Brüste kaputt. Wobei das nicht das Stillen ist, sondern das Abstillen, was die Brüste kaputt macht. Und solange man stillt, sind die Brüste ganz groß und schön. Ist das nicht der wahre Grund, warum die Russinnen so lange stillen?
Ja, ich bin zurück und ich habe jetzt schon Schnupfen in der Nase. Ich bin, glaube ich, schockgefroren. Nicht so sehr schockgefroren, sondern ich habe das Gefühl, dass diese ganze Sonne, die ich dachte, mich bis zu Knochen durchdrungen hat, schon raus ist und stattdessen Feuchtigkeit sich in allen Gelenken und jeder Faser angesiedelt hat. Das ist so ätzend. Ja, und das Kind hat auch schon Schnupfen. Und ich glaube, wir werden viel zu Hause sitzen. Hallo aus dem Discounter. Ah, wo ist hier Zucker? Ich muss dringend ankaufen, obwohl ich eigentlich arbeiten muss. Wie du darauf kommst, dass ich was gegen den Stillen habe? Ich meine, vielleicht habe ich ein bisschen aggressiv geklungen. Ja, oder mich abfällig über stillende Frauen geäußert. Überhaupt nicht. Jede soll das so machen, wie sie will und wie es ihr passt. Und es gibt genauso viele Vor- wie Nachteile, glaube ich. Was mich, glaube ich, bei den russischen Frauen, ja, dass es einfach ein System hat, weißt du? Da sind ja Frauen, die 3 Tage im Sekret bleiben. Die meisten Russinnen, ne, die bleiben einfach 3 Jahre zu Hause mit ihren Kindern und deswegen stillen sie einfach 3 Jahre. Weil denen auch eingetrichtert wird, dass es das Beste ist für das Kind. Und weil das aber auch dieses chauvinistische System unterstützt, wo die Männer arbeiten und die Frauen zu Hause bleiben. Und dann natürlich total schwer beim Wiedereinstieg in den Job haben. Ein Teil von diesem frauenfeindlichen System. Deswegen habe ich einen Hals drauf, glaube ich. Und gleichzeitig vielleicht aus privaten Gründen, weil meine russischen Freundinnen alle relativ lang gestillt haben, so 2 bis 3 Jahre, und mit mir nicht saufen konnten. Und das finde ich ja, unpraktisch und traurig für mich, die dann alleine trinken muss. Und dann sitze ich hier, arbeite und wie jeder normale Prokrastinierer schweren Grades lenke ich mich alle 3 Minuten ab. Meistens lese ich dann irgendwie in Facebook oder Instagram rum. Und gerade in unserer Lieblingsgruppe russischsprachige Mütter Deutschlands lese ich einen Post. Liebe Mädchen, stellt euch eine folgende alarmierende Situation vor. Du gehst mit kleinem Kind raus, und zwar weit raus, so dass dein Zuhause einige Bahnhaltestellen entfernt ist, und stellst fest, dass das Kind sich in die Hose gemacht hat und Strumpfhose und Hose nass sind. In der Tasche von Wechsel ist aber nur eine trockene Hose dabei, weil die Tasche natürlich von meinem Mann gepackt wurde. Was soll ich also tun? Wahrscheinlich erwartet die Frau irgendwelche Ratschläge wie, halt die Hose anziehen
und irgendwann dann nach Hause gehen oder geh doch in die nächste DM-Filiale, da gibt's Wickelzeugs und da kann man auch eine Socken kaufen. Aber die ganzen Kommentare gehen in die Richtung, du sollst deinen Mann verbrennen. Nein, du sollst ihn vorher mit der nassen Strumpfhose auspeitschen. Also komplette Katastrophe, die schlimmste Situation ever, die sich eine russische Mutter vorstellen kann. Und dann dachte ich, das ist doch irgendwie so typisch russisch, weißt du? Es ist gerade 13 Grad, ja, Herbst, unangenehm, okay. Aber ziehst du deinen Söhnen jetzt schon Strumpfhose unter die Hose an? Wenn du das tust, dann bist du auf jeden Fall eine russische Mutter, beziehungsweise Ostblockmutter. Ich tue das nämlich nicht, weil ich jetzt eine sehr gut integrierte deutsche Mutter bin und mein Kind sich abhärten soll, was nur mittelmäßig funktioniert. Aber das ist doch so typisch russisch, ja? Wenn es irgendwie weniger als 15 Grad ist, dann werden die Kinder in einen Skianzug angezogen mit einer Wollmütze drauf. Und wenn das Kind das nicht anhat, dann wirst du auf der Straße von jeder zweiten Oma angesprochen, dass das Kind sich ja wohl gleich erkältet und was du für eine schlechte Mutter wärst.
Ich ziehe meinen Kindern keine Strumpfhose unter die Hose, zumindest nicht mehr. Früher habe ich das gemacht beim ersten Kind, weil ich auch Angst hatte, dass er erfriert. Aber dann habe ich bemerkt, eigentlich werden in Deutschland nie so Temperaturen erreicht, bei denen man ohne Strumpfhose erfrieren könnte. Jetzt kaufe ich einfach sehr praktische, dicke Hosen und es reicht, weil es tut mir immer leid, die dann überall irgendwo draußen auszuziehen. Und diese Strumpfhose, die ist immer so eng und es ist immer so ätzend für das Kind, für mich. Und dann tun mir auch die Erzieherinnen im Kindergarten leid, die das machen müssen. Also keine Strumpfhose, nee, um Gottes Willen, keine Strumpfhose mehr. Was ich aber tue, jetzt auch gerade, ich koche Abendessen, während die Kinder Zeichentrick schauen. Seit eine halbe Stunde bestimmt. Und so habe ich meine Ruhe und kann kochen. War den ganzen Tag in der Redaktion und heißt, bin eh schon ziemlich müde. Und dann, wenn ich nach Hause komme, dann muss ich erstmal noch Abendessen machen. Und dann die dabei noch zu bespaßen, das ist mir dann echt zu viel. Jetzt habe ich den Zeichentrickfilm eingeschaltet, Prostakvaschina, auf Russisch. Kann auch als Sprachförderung durchgehen. Und ist mir auch egal. Neulich, glaube ich, habe ich aber die Grenze der guten Manieren überschritten, indem ich einen Zeichentrick im Café den Kindern eingeschaltet habe auf meinem Handy. Aber es war einfach so, dass sie nicht ruhig sitzen konnten, während wir auf unser Essen gewartet haben.
Mama!
Ja. Und ich meine, wir haben schon 3 Monate lang das nicht gemacht, seitdem wir dieses Desaster hatten mit dem Geburtstag meines Mannes, wo wir eine Stunde auf das Essen gewartet haben und die Kinder haben uns einfach den Hirn rausgebraucht aus dem Kopf, wenn man das auf Russisch sagt. Warte mal. Nein. Положи на брат. Положи. Ja, und dann, genau, das war im Juli, dass wir dieses Desaster hatten. Und dann dachten wir, nee, nie wieder gehen wir mit Kindern ins Café. Aber jetzt beim schlechten Wetter kann man auch leider auch sonst nicht so viel machen. Und dann kann man zumindest einmal im Monat ins Café gehen. Und das haben wir am Wochenende gemacht. Aber die Kinder hatten da ihre eigenen Pläne, vor allem der Kleine. Und wollte dann rumlaufen und wollte da auf den Tisch hauen. Und das geht nicht, wenn da alle Abstand halten müssen. Und einfach so aufstehen und laufen ist auch nicht so angebracht in Corona-Zeiten. Und dann habe ich einfach das Handy auf den Tisch gestellt und den blauen Traktor eingeschaltet. Sein Lieblingszeichentrick. Den gibt's übrigens jetzt auch auf Deutsch. Hast du das gewusst? Das wurde übersetzt. Ja, und dann hat es super geklappt. Der hat geguckt und dann kam unser Kaffee und Kuchen und wir haben alle in Ruhe gegessen. Am Ende waren wir alle zufrieden. Aber ich glaube, die Eltern am Nachbartisch, die waren nicht so amused. Als sie dann weggegangen sind, aufgestanden sind, dann habe ich gesehen, oh, da waren auch 4 kleine Kinder. Und das war so eine etwas größere Gesellschaft. Haben Deutsch gesprochen und haben halt uns nur so angeguckt von wegen, ihr blöden Eltern, ihr erlaubt Zeichentrick am Tisch, das darf man nicht machen.
Oh ja, genau. Ich weiß genau, was du meinst. Zumindest kommt es mir vor, dass immer, wenn Ruben in Öffentlichkeit Zeichentricks guckt, in gleichen Situationen wie Timo bei dir im Café eben, ernte ich direkt so böse Blicke nach dem Motto, du bist einer dieser Mütter. Eine dieser Mutter, die war es, die ihre Kinder im Kühlschrank aufbewahren. Und wenn ich mich mit meinen Kollegen oder Freundinnen unterhalte, dann sagen sie auch sowas. Also mein Kind guckt nur Zeichentrickfilme, wenn ihm die Nägel geschnitten werden. Alter, wie oft werden dem Kind die Nägel geschnitten? Einmal die Woche 5 Minuten lang? Respekt, da bin ich auf jeden Fall drüber. Und habe natürlich schlechtes Gewissen, weil ich denke, wenn mein Kind 20 Minuten spielt oder Zeichentricks guckt, bin ich eine schlechte Mutter. Aber gleichzeitig in Spanien ist das vollkommen normal. Wenn wir Fernandos Freunde besuchen, ihre Kinder sitzen immer da, jeder mit seinem Tablet und guckt jeder seinen Zeichentrickfilm oder seine Serie oder seinen TikTok, je nach Alter, teilweise auch echt stundenlang und teilweise kriege ich dann Unbehagen, aber sie machen sich da keine Gedanken. Sie sagen, oh ja, das Kind lernt ja was, ein bisschen die Sprache, dass man den Älteren helfen soll oder seinen Freunden. Da werden ja die Werte vermittelt und das ist ja wie Märchen vorlesen und Geschichten erzählen und es ist natürlich super schwer, das zu beurteilen, aber ich finde nicht, dass ihre Kinder irgendwie anormal in der Kommunikation oder im Leben deswegen sind. Umgekehrt, sie sind total sozial, total kommunikativ, reden aber alle viel, sind sehr verantwortungsbewusst, gehen super mit ihren Freunden und Geschwistern um. Im Vergleich dazu ist Ruben echt asozial.
Я хочу мультиком говорить. Я тоже хочу мультик.
Ну, вы достаточно долго смотрели.
Я люблю.
Завтра еще посмотрим.
Я собаку.
Das, was du gerade gehört hast, war mein kleiner Sohn. Ich habe den Zeichentrick ausgeschaltet und der hat geweint. Nein, weiterschauen. Und das passiert jedes Mal. Jedes Mal, wo wir den Film ausmachen, also wo ich den Fernseher ausmache. Und dann versuche ich immer mit so billigen Tricks ihn davon abzulenken. Schau mal, was ist das Spannendes? Oder wenn es gar nicht hilft, guck mal, hier ist ein Keks für dich. Kein Fernsehen, aber Süßigkeit, ne? Total unschlau, diese Strategie. Ich frage mich, wie die deutschen Eltern das machen, weil ich habe schon nur so Szenen beobachtet, da machen die Eltern den Fernseher aus und die Kinder sind ruhig. Oder wenn sie nicht ruhig sind, wie kommt man da raus? Fragen wir mal Julia vom Podcast 3 Jahre wach.
Hallo, ich bin Julia und ich mache zusammen mit der Eveline, meiner lieben Freundin und Kollegin, den Familienpodcast 3 Jahre wach. Wir beschäftigen uns mit dem Podcast oder wir haben uns jetzt mit dem Podcast ja auch immer mal wieder mit der GfK, mit der gewaltfreien Kommunikation beschäftigt, wo es ja auch darum geht, dass sozusagen hinter jedem Verhalten von einem Kind ein nicht erfülltes Bedürfnis steckt sozusagen. Und dass das Kind halt in dem Moment, wo es halt dann ja auf seine Art und Weise reagiert sozusagen, mit dem halt reagiert mit dem Bestmöglichen, was ihm halt in dieser Situation halt einfach zur Verfügung stand. Und wenn das halt einfach dann ein Wutausbruch ist oder wenn das Geschrei, Gestrampel, Gebrüll, Sachen durch die Gegend schmeißen ist, dann ist es halt das Bestmöglichste in dem Moment, was das Kind halt irgendwie ja an Mitteln sozusagen zur Verfügung hat. Also ich halte von Bestrafungen gar nichts, habe mir öfter schon mal Gedanken drüber gemacht tatsächlich, aber auch woher das so rührt. Und ich bin auch einfach nicht so aufgewachsen. Ich kann mich an kein Fernsehverbot erinnern. Bei uns gab es nie sowas wie Hausarrest und schon gleich dreimal jetzt nicht so ein Beispiel, was ihr gesagt habt, eben mit dem irgendwo in die Ecke stellen oder sowas. Also das finde ich ganz schlimm. Das ist das würde mir nie in den Sinn kommen irgendwie. Ja, das heißt, also wir bestrafen unsere Kinder hier auch nicht. Wie gesagt, also was tun wir, wenn sie sich schlecht benehmen? Also für mich gibt's halt irgendwie dieses schlechte Benehmen nicht. Für mich gibt's natürlich Situationen, die für mich jetzt sehr, sehr anstrengend sind. Eben wenn das Kind ausrastet, ausflippt, einen Wutausbruch hat aufgrund von bestimmten ja Ereignissen oder weil es bestimmte Dinge nicht bekommen kann oder sowas oder weil es einfach eine andere Vorstellung davon hat, wie Dinge ablaufen und so. Aber dann lösen wir das anders, dann stehen wir das zusammen durch. Es gibt halt solche Sachen wie, wenn wir jetzt zum Beispiel draußen sind und es ist super, super, super kalt und das Kind möchte jetzt, mein Sohn möchte keine Jacke anziehen, dann erkläre ich ihm, dass mir seine Gesundheit wichtig ist und dass ich das dann für uns eben so entscheide, dass wir halt dann jetzt nach drinnen gehen, so zum Beispiel. Ja. Und dann kann er auch wütend sein und dann ist er auch verärgert, dann stehe ich das aber auch mit ihm sozusagen durch.
Ach, das ist es. Den Wutanfall verständnisvoll begleiten, das ist das Geheimnis der ruhigen deutschen Elternschaft. Und das habe ich tatsächlich hier gelernt. Also ich meine, ich bin ja nur in Deutschland, erst in Deutschland Mutter geworden. Aber es fällt mir schon auf, wenn ich in Ostblockländern unterwegs bin, dass der Umgang dort etwas anders ist. Und gegenseitig ist es auch so. Meine Cousine, die in Belarus 4 Kinder hat und Kinderärztin ist, hat uns mal in Deutschland besucht. Da hatte ich nur noch ein Kind und der war 2 oder 2,5 Jahre alt. Und er hatte mal so eine Phase, wo ihm irgendwas nicht gepasst hat, hat er einfach laut geschrien. Einfach so richtig so, konnte man halt nur die Ohren zumachen. Und da hatte ich diesen Dreh schon raus, dem Wutanfall ruhig begegnen und habe halt nichts gemacht und habe ihn schreien lassen. Meine Cousine fand das aber überhaupt nicht witzig, überhaupt nicht gut, dass er einfach so geschrien hat und ich ihm nicht gesagt habe, dass das nicht geht. Und meinte dann, sie hätte das so nie ausgehalten und sie hätte ihrer Tochter an meiner Stelle schon eine Klatsche gegeben. Und das hätte bestimmt geklappt, weil sie hätte bestimmt aufgehört. Und da habe ich verstanden, wie tief die Gräber zwischen uns sind. Ich könnte ihm, glaube ich, nicht eine Klatsche geben.
Apropos, habe ich mich neulich mit meiner Friseurin unterhalten, die ist Russin, und sie hat mir so nebenbei erzählt, sie hätte ihren Sohn gestern in die Ecke gestellt, Postavit Vogel heißt es, ne? Der wollte halt mit der Klobürste die ganze Zeit das Klo putzen und wollte es nicht lassen und hat das Bad versaut und dann hätte sie ihn einfach in die Ecke gestellt. Ihr Sohn ist knapp 2 Jahre alt. Und dann stand er da so ruhig, meinte sie, und sie fand es so, ja, er tat ihr leid, aber dann hat er das damit aufgehört und macht es nicht mehr. Hat sie also ihr Ziel erreicht. Die ist jetzt auch in Deutschland Mutter geworden, aber sie löst es auch so. Ich weiß nicht, ob es sowas in deutschen Familien auch gibt, dass man das Kind in die Ecke stellt, aber sie meinte zu mir, nee, das wird doch so gemacht. Auf die Bank setzen heißt das hier. Also sie war sich sicher, dass das hier so auch praktiziert wird. Aber bei diesem in die Ecke stellen, da habe ich auch sofort Erinnerungen aus meiner Kindheit. Meine Eltern haben mich eigentlich nie bestraft. Ich wurde nur einmal in die Ecke gestellt, wo ich mit meiner Cousine, von der ich auch in der letzten Nachricht sprach, zu Hause ein Schwimmbad veranstaltet habe. Eltern waren auf der Arbeit und wir dachten, es wäre cool, wenn wir zu Hause ein Schwimmbad hätten. Und dann haben wir in unserer Wohnung einfach eimerweise Wasser ausgeschüttet, bis irgendwann an der Tür geklopft hat und die Nachbarn von unten sich beschwert haben, dass da von der Decke tropft. Und dann kam meine Mama von der Arbeit und sie war überhaupt nicht glücklich über unsere Idee. Und dann hat sie uns beide jeweils in eine Ecke gestellt. Ich muss sagen, ich empfand das als nicht so schlimm, weil als ich irgendwie begriffen habe, dass wir wirklich was Schlechtes gemacht haben, empfand ich in dem Moment das als gerechte Strafe. Ich weiß nicht, als Kind, als Grundschulkind, ich war auch nicht mehr so klein, 7 oder 8 Jahre alt, denke ich. Aber was ich schlimm empfand, übrigens im Kindergarten, da habe ich auch so Erinnerungen, wir hatten einen Jungen, der war etwas rebellisch unterwegs und wollte zum Beispiel keinen Mittagsschlaf machen, was wir machen mussten, bis zum Ende des Kindergartens. Und wenn ich wollte, musste einfach ruhig liegen. Aber es gab halt diesen Tichy Chas, die leise Stunde. Und er wollte das nicht machen. Und dann wurde er immer in der Kammer eingesperrt, in der dunklen Kammer. Und von der Kammer hat er einfach geschrien. Ich fand das total ungerecht. Und ganz, 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 ganz schlimm.
All das, was ich als Russin mir unter korrekter, solider Erziehung vorstelle, ist in Deutschland verboten. Also, und ich weiß das, weil ich das gegoogelt habe. Ich meine, seit ich ein Kind habe, ist Google ja sowieso mein bester Freund. Und normalerweise gibst du da bei Google einige Wörter oder Silben an und dann ergänzt es schon mit so Vorschlägen, zum Beispiel Kind, Co. und dann kommt direkt so Kind, Kondom gegessen. Und da fühlt man sich direkt besser so, okay, andere haben auch danach gegoogelt. Und dann gibt's 1000 Treffer und dann kommt man direkt in die Mama-Foren, wo man gesagt bekommt, okay, dein Kind wird definitiv sterben. Und dann denkt man, okay, warum habe ich mir das durchgelesen? Aber wenn man zum Beispiel in Google eingibt, Kind erschlagen, ja, dann kommt kein einziger Vorschlag außer Kind schlagen Islam. Und dann denkt man, okay, ich glaube, das ist was Böses. Okay, ich wurde zwar selber nie geschlagen, meine Eltern sind wirklich großartige, liebevolle jüdische Eltern, die dem Kind zu viel Liebe, aber leider zu wenig Grenzen setzen. Aber ich meine, das hat man einfach überall mitbekommen, auf jedem Kinderspielplatz. Oder erinnerst du dich doch an die Utrenniki, или Novogodnie Jolki, also diese Neujahrsfeste für Kinder, wo man um den Tannenbaum tanzt, da kamen ja immer so Tausende von Kindern und mit ihren Eltern und dann hast du so an der Garderobe schon gehört, wie Eltern ihre Kinder schlagen und anstrahlen und an der Hand zehren. Das war so einfach eine riesige Schlacht. Und das war vollkommen okay. Ich meine, wenn du...
Ruben, положи это на место, кому говорю. Ruben!
Entschuldigung, was wollte ich sagen? Ja, bei uns in Russland oder in Ex-Sowjetunion-Ländern hätte auf jeden Fall Jugendamt ganz schön viel zu tun. Und keiner hat sich aber darüber aufgeregt. So ein kleiner, wie heißt das, Podsatilnik? Das gibt's, so ein Wort gibt's nicht mal im Deutschen. Wir haben so viele Wörter für unterschiedliche Art von Schlägen. Also Podsatilnik ist zum Beispiel ein Schlag in den Nacken. Da haben die Eltern nicht um die gewaltfreie Erziehung, beziehungsorientierte Erziehung oder die Rahmenerziehung diskutiert, sondern wie bestraft man sein Kind? Ob das jetzt einfach nur Podsatilnik ist oder ein Schlag mit dem Gürtel. Ich meine, meine Generation wurde zum Teil noch mit dem Gürtel erzogen. Und einige Leute in unserer Klasse hatten Angst, mit schlechten Noten nach Hause zu gehen, weil da der Gürtel auf sie wartete. Andere wiederum wurden tatsächlich noch wahrscheinlich... Du weißt es nicht mehr, weil irgendwann kam das sogar in Sowjetunion in Verruf, eine Erziehungsmethode aus dem 18., 19. Jahrhundert, ein Kind in die Ecke stellen, aber nicht einfach so, sondern auf die bare, also bloße Knie, und zwar auf die Gretschka, auf den Buchweizen, den man vorher auf dem Boden ausgebreitet hat. Das tut weh. Versuch mal, mit nackten Knien eine Stunde lang auf dem Gretschka zu stehen. Alter, dann machst du den Fehler nicht nochmal. Auf jeden Fall würde dann jemand aus der Generation meiner Eltern sagen, und, sind doch gute Menschen geworden. Ja, teilweise sind sie gut erzogen und lieben trotzdem ihre Eltern über alles und haben sogar viel engere Beziehung zu ihnen als die Deutschen. Ja, da wird keiner in Altersheim abgeschoben, sondern bis zum Tod gepflegt und hinterfragen das gar nicht. Obwohl wahrscheinlich, wenn sie darüber nachdenken würden, würden sich die Kinder nicht dafür bedanken, dass sie geschlagen wurden. Ja, auch da ändert sich auf jeden Fall viel. Aber, und ich glaube, das kommt aus der Geschichte. Weißt du, unsere Eltern wurden so erzogen, weil ihre Eltern wiederum den Krieg erlebt haben und die ganzen Horrors, die dazu gehören und deswegen einfach sehr hart waren und teilweise herzlos, weil sie einfach ihre Gefühle irgendwann im Krieg verloren haben. Und unsere Eltern haben es bei uns weitergemacht, also bei mir, bei dir eben vielleicht nicht. Hier in Deutschland war das wahrscheinlich ähnlich. Hier gab es ja auch den Krieg und die Nazi-Generation, aber hier gab es zum Glück die 68er. Und da wurde alles schön aufgearbeitet und entnazifiziert. Und seitdem ist Schlagen oder Gewalt oder Bestrafung gegen Kinder ist ein vollkommenes Tabu, ja? Nee, und weißt du, was das Schlimmste ist? Dass ich eigentlich total integriert bin in Deutschland, ja, aber dass diese Erziehungsmethoden, selbst wenn sie an mir nicht praktiziert wurden, sondern weil man das einfach jeden Tag in der Schule, in der Kita, auf der Straße, in seiner Kindheit mitbekommen hat, dass es so einen durchdringt, dass ich irgendwie manchmal mich so, wie so eine russische Mutter aus den 80er anhöre. Also, Ruben, кому сказала, пошел сюда? Wie eben. Ja, ja, und ich drohe ihm auch ständig irgendwelche Strafen an. Zieh es aber nicht durch. Ich merke gerade, mein Erziehungsstil schwankt zwischen russischer Mutter und jüdischer Mutter und Inkonsequenz. Also ich glaube, es ist gut, dass wir diesen Podcast machen, dann lernen wir irgendwas. Vielleicht auch von den Mädels von 3 Jahre wach. Vielen Dank für Ihre Tipps. Wir müssen dranbleiben und noch mehr von denen erfahren. Oh Gott, Entschuldigung, ich muss mich jetzt mit Ruben beschäftigen.
Mama, Pistazie.
Also,
последнее предложение.
Bitte Tür schließen. Von der anderen Seite.
Bitte, eine Minute.
Закрой дверь к себе, чтобы Алекс не мешал.
Das nehmen wir auch rein.